Ich lese aus Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Flucht nach Ägypten. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, erschien ein Engel Gottes, Josef, im Traum und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleibt so lange dort, bis ich euch zurückrufe, denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Wir hören jetzt die Predigt.
Ich dachte, ich fange mal mit einer einfachen Frage an. Gott in Schwierigkeiten ist das Thema heute. Wer von euch steckt gerne in Schwierigkeiten? Ihr dürft euch gerne melden, ja? Also, wer von euch steckt gerne in Schwierigkeiten? Anscheinend niemand so gerne. Dabei kann man ja das Wort Schwierigkeiten ja unterschiedlich deuten. Der eine würde sagen, Schwierigkeiten, juhu, endlich wieder eine Abwechslung, eine neue Herausforderung, endlich ist die Langeweile vorbei. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, Schwierigkeiten sind für mich eher die hoffnungslosen Zeiten, da, wenn ich machtlos bin, ohnmächtig. Und dann gibt es auch noch Unterschiede bei den Menschen. Der eine sagt, ich brauche Herausforderung. Ich brauche Schwierigkeiten, immer mal wieder eine Abwechslung. Und der andere sagt, bloß nicht. Lieber Alltag, lieber die organisierte Routine, lieber das, was uns so jeden Tag immer gleich passiert. Maria und Josef, ihr habt die Geschichte im Kopf, die Lena Hartl uns gerade vorgelesen hat. Maria und Josef steckten auch in Schwierigkeiten. Und ich muss sagen, diese Schwierigkeiten sind unabhängig von unserem Empfinden existenziell. Es geht an die Substanz, es geht um alles. Völlig machtlos stehen sie gegenüber dieser Situation. Josef und Maria müssen fliehen. Ich habe mich gefragt, wie geht es wohl diesem Josef? Erst, ihr habt es vielleicht im Ohr, erst hört er davon, dass seine Verlobte schwanger wird. Und dieses Kind ist nicht von ihm. Schwierigkeiten. Und dann muss er sich auf den Weg machen nach Bethlehem. Eine Reise, ungeplant, kein Urlaub. Eine ungeplante Reise. In der Zeit konnte er kein Geld verdienen. In der Zeit gab es keinen normalen Alltag. Alles war ungeregelt. Und dann diese Reise auch noch mit einer schwangeren Frau und dann die Geburt in Bethlehem, auch ziemlich ungewöhnlich, ziemlich schwierig in ungewohnten Situationen. Ja, und dann hat Josef gedacht, jetzt kann ich endlich wieder die Füße auf den Boden kriegen, nachdem das Ganze vorbei ist, endlich wieder bisschen ruhig. Ein paar besinnliche Tage liegen hinter ihm. Er hat ein paar tolle und wertvolle Geschenke in der Tasche, die hat sein Sohn von den Weisen bekommen, von den Sterndeutern. Und vielleicht hat er schon den einen oder anderen guten Vorsatz gehabt, den er dann anwenden kann, wenn er wieder in seinem neuen Alltag ist, jetzt als Zimmermann und als Familienvater. Aber es kommt anders. Josef muss mit seiner Familie fliehen nach Ägypten, damit er der Todesmaschinerie von Herodes entkommen kann. Josef muss fliehen. Und auf dieser Flucht ist er völlig machtlos. Ihm bleibt eigentlich nur in seiner Machtlosigkeit, sich auf Gott zu verlassen, auf Gottes Macht. Und in dieser Zeit macht Josef ganz besondere Erfahrungen mit Gott. Und von diesen Erfahrungen, so wie er Gott in dieser Zeit kennenlernt, dort habe ich mal so drei Wesenszüge Gottes herausgesucht, wie Gott ist. wie Josef Gott erlebt hat und möchte das versuchen, auf unseren Alltag, auf unser Leben zu beziehen. Und der erste Wesenszug ist, Gott redet. Gott redet. Josef macht die Erfahrung, dass Gott mit ihm redet. Gott kommuniziert. Das hat er damals getan und das tut er auch heute noch. Gott redet. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Beispiele von Schwierigkeiten oder Situationen, in denen Gott zu uns sprechen kann. Nehmen wir mal wichtige Entscheidungen. Jeder von uns kommt immer mal wieder an den Punkt in seinem Leben, wo er eine wichtige Entscheidung treffen muss. Als Schüler musst du entscheiden, welchen Beruf du erlernen möchtest. Oder vielleicht doch studieren. Auch die Entscheidung für einen Lebenspartner ist keine leichte Entscheidung. Wer ist eigentlich der Richtige? Und wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für einen Partner? Und muss man dann noch irgendwann heiraten? Vielleicht bist du Leiter einer Gruppe, einer Firma, eines Unternehmens. Auch dann musst du wichtige Entscheidungen treffen. Musst du entscheiden, ist gerade Wachstum oder Stabilität wichtig? Wie möchte ich sowieso meine Firmenphilosophie aufbauen? Möchte ich lieber Profit oder lieber Menschlichkeit? Als Familie fragt man sich, Haus kaufen, Haus bauen, Haus mieten? Wie groß? Für 4 Kinder, für 3 Kinder, für gar kein Kind? Wichtige Fragen. Auch im Ruhestand gibt es die Frage, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Was mache ich mit meiner Zeit, meiner Kraft, meinem Geld? Wichtige Entscheidungen. Und ich merke, wir alle können nicht in die Zukunft schauen. Keiner von uns. Und ich glaube, es würde uns vielleicht leichter fallen, die ein oder andere Entscheidung zu treffen, wenn wir das könnten. An dieser Stelle sind wir machtlos. Und deswegen ist es so gut, wenn wir auf die Macht Gottes vertrauen können an dieser Stelle, wenn wir Gott fragen. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir ihn fragen. Gott möchte, dass wir ihn in unsere Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Und dann redet Gott. Gott, wie soll ich mich entscheiden? Du kennst die Zukunft. Was ist der richtige Weg? Ich mache die Erfahrung, ich persönlich, dass immer dann, wenn es bei mir um Zukunftsentscheidungen geht, dass dann oft Gott durch andere Menschen zu mir redet. Andere Menschen benutzt er, die sagen, mach doch das. Und was ich noch erlebe, ist, dass Gott mir aus meiner Vergangenheit oft so Lebenslinien aufzeigt. So wie eine Art roter Faden, der sich irgendwie durch mein Leben hindurchzieht. Ein roter Faden, den ich dann aufgreifen soll, wenn ich ihn frage, was soll ich tun? Gott redet nicht nur in Entscheidungen, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, sondern Gott redet auch dann, wenn er uns zum Beispiel vor Gefahren schützen möchte. Stopp, nicht weiter. Hier lauert Gefahr. Geh da weg. So hat er das bei Josef getan. Gott hat dort zu Josef geredet und gesagt, geh da weg. Da lauert Gefahr. Stopp. Und ich merke, dass Gott auch in solchen Situationen ganz konkret und oft sogar hörbar zu mir redet. Dann, wenn Gefahren lauern. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich im Internet unterwegs bin. Stopp, nicht weiter. Hier lauert Gefahr. Oft bin ich sehr naiv bei all dem, was so Schönes im Internet gibt. Oft bin ich aber naiv, weil ich merke, das kann ich mir noch angucken und das noch. Und dann ist auf einmal die Zeit weg. Stopp, nicht weiter, sagt Gott dann oft. Oder wenn ich Serien gucke, dann merke ich, auch wenn es schön unterhaltet, manchmal tut das meiner Seele nicht gut. Und dann sagt Gott, stopp. Ich stelle aber auch fest, dass Gott nicht unbedingt immer so laut ruft. Oft ist seine Stimme leise. Und ich glaube, wir können uns entscheiden, ob wir seine Stimme ignorieren wollen oder ob wir sie wahrnehmen wollen. Und umso öfter wir sie ignorieren, umso leiser wird sie vielleicht auch für uns. Wenn du also das nächste Mal betest und Gott bittest, bitte beschütze mich, dann wird Gott nicht nur seine Hände, seine mächtigen Hände um dich halten und alles, was gefährlich werden könnte, abwehren, sondern es kann sein, dass Gott auch zu dir redet und sagt, stopp, nicht weiter. Auch das kann ein Schutz sein, den Gott dir gibt. Möchtest du seine Stimme hören? Gott redet auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und unterschiedliche Menschen erleben das auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich könnte noch viel darüber erzählen und viele von euch könnten sich ja auch viel davon erzählen. Aber ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Josef erlebt Gott auch als den, der hilft. Gott hilft. Ihr kennt die Situation von Josef, seine Schwierigkeit, Flucht, Ägypten, irgendwo muss er hin, Tod, lauert. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn vielleicht unsere Schwierigkeit, in der wir uns gerade befinden? In welcher Schwierigkeit befindest du dich gerade? Vielleicht hast du zu Hause mit einem pubertierenden Teenager zu kämpfen. Das soll vorkommen. Ja, und du merkst, umso mehr man miteinander redet, die Fronten verhärten sich eher, als dass sich irgendetwas löst. Ein echtes Problem. Schwierigkeiten. Vielleicht erlebst du auch Schwierigkeiten in der Schule oder im Job, weil die Anforderungen, die an dich gestellt werden oder die du selbst an dich stellst, nicht zu schaffen sind, nicht zu erfüllen sind. Echte Schwierigkeiten. Vielleicht gibt es Spannungen in deiner Ehe. Da sind Fehler, die nicht so einfach verziehen werden können. Echte Schwierigkeiten. Oder du bist vielleicht gesundheitlich angeschlagen und merkst, dass deine Kräfte, deine körperlichen Kräfte irgendwo ans Ende kommen. Dabei fühlst du dich noch gar nicht so alt. Auch das soll vorkommen. Echte Schwierigkeiten. Mir ist bei der Vorbereitung der Psalm 121 in die Hände gefallen. Und ich habe dabei eine ganz wichtige Entdeckung für mich gemacht. Und ich habe gedacht, wir lesen uns mal zusammen die ersten beiden Verse aus Psalm 121 vor. Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser 121. Psalm ist ein sogenannter Reisepsalm. Deswegen der erste Satz, ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Damals sind die Juden oft mehrmals im Jahr nach Jerusalem gepilgert, um dort im Tempel Gott anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Und dann auf ihren Reisen, die ja oft Stunden, manchmal sogar Tage gedauert haben, haben sie dieses Lied gesungen. Oder wenn morgens der Familienvater aus dem Haus ginge, dann hat die Familie ihm dieses Lied vielleicht noch zugesungen. Oder sie haben das zusammen gebetet. Ein Reisepsalm. Und ich denke, auch wir sind ja auf einer Reise in unserem Leben. Unser Leben ist eine Reise. Und auf dieser Reise gibt es immer mal Schwierigkeiten. Ja, und dann geht der Psalm so richtig los. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Woher kann ich Hilfe erwarten? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Woher kann ich Hilfe erwarten? Woher erwartest du deine Hilfe? Wo erwartest du deine Hilfe? Ich schaue hinauf zu den Bergen. Ich finde, diesen Satz, den kann man in zwei Richtungen auslegen. Man könnte sagen, ich schaue hinauf zu den Bergen. Ich gucke so ringsum herum, ja? zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wer kann mir denn helfen in meiner Situation? Der Arzt oder der Arzt? Ach, da gibt es noch eine TV-Sendung. Und ein gutes Buch kann ich auch noch lesen. Und der hat auch noch eine Meinung dazu. Woher kommt mir Hilfe? Ach, ich kann auch den fragen und ich kann auch den fragen. Und hier gibt es noch eine Meinung. Wisst ihr, wir Menschen, wir neigen oft dazu, unsere Hilfe nur auf horizontaler Ebene zu suchen. Wir suchen unsere Hilfe in der Schöpfung und nicht beim Schöpfer. Und dann, wenn wir dann merken, ach, da hilft uns ja niemand oder da hilft uns nichts, ja, dann sagen wir, jetzt hilft nur noch beten. Jetzt hilft nur noch beten. Ganz nach dem Motto, wenn unsere deutsche Fußballnationalmannschaft mal schlecht in ein Spiel startet, Müller und Hummels nicht ihre Leistung bringen und noch nicht mal auf Manuel Neuer Verlass ist, ja, dann hilft nur noch beten. Warum eigentlich nicht umgekehrt? Der Psalmbeter tut das. Wenn man diesen Satz, ich schaue hinauf zu den Bergen, anders auslegt, dann könnte man sagen, er schaut hinauf. Die Vertikale, nicht die Horizontale. Er schaut hinauf. Woher kommt mir Hilfe? Und dann Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich finde, da steckt so eine richtige Zuversicht drin. Da ist jemand richtig zuversichtlich. Ja, meine Hilfe kommt. Und sie kommt vom Herrn. Warum ist er so zuversichtlich, habe ich mich gefragt. Warum ist dieser Psalmbeter so zuversichtlich? Und ich glaube, es liegt daran, dass er in seiner Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht ähnlich waren. Und diese Erfahrungen haben ihm gezeigt, Gott hilft. Wir Menschen, wir leiden ja oft an Amnesie. Wir vergessen so schnell das, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Aber ich glaube, es hilft, wenn man sich an das erinnert, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Das gibt Zuversicht. Ich glaube, Maria und Josef, denen war dieser Psalm auch bewusst. Da kann man eigentlich von ausgehen. Und vielleicht haben sie sogar auf ihrer Flucht diesen Psalm gebetet. Und haben festgestellt, ja, Gott hat schon geholfen. Und er hat unseren Vorfahren geholfen. Und ich glaube, wenn wir uns hineinstellen in unsere Vergangenheit und in die Vergangenheit unserer Vorfahren und die Menschen, die Erlebnisse mit Gott gemacht haben, dann wächst bei uns die Zuversicht, ja, Gott hilft. Ich komme zum dritten Punkt. Josef macht die Erfahrung, Gott überblickt. Gott überblickt. Er hat den Überblick, könnte man auch sagen. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch weiß, dass ein Leben als Christ, ein Leben mit Gott, nicht unbedingt leichter ist als ein Leben ohne Gott. Und diese Erfahrung, die macht auch Josef mit seiner Familie. Und vielleicht bleibt für Josef am Ende dieser Erfahrung offen, warum das Ganze passieren musste. Vielleicht bleibt diese Frage offen für ihn. Diese Frage, die stellen wir uns ja auch immer wieder. Warum muss das passieren? Warum? Warum ausgerechnet mir? Warum erlebe ich diese Schwierigkeiten? Warum lässt Gott das zu? Eine Frage, die oft unbeantwortet bleibt und auch ich habe keine Antwort darauf. Aber was ich oft erlebe, ist, dass Menschen, nachdem sie so ein Erlebnis hatten, im Nachhinein sagen, aha, aus dem Grund hat Gott das getan. Aus dem Grund ist das passiert. Aber das kann nur jeder Mensch für sich alleine auf seine persönliche Erfahrung hinaus sagen. Da kann man kein allgemeines keine allgemeine Antwort finden. Und egal, ob Josef in dieser Geschichte wusste, warum ihm diese Schwierigkeit passiert ist, oder vielleicht wusste er es auch nicht, ich glaube, er hatte trotzdem Vertrauen, dass Gott den Überblick hat. Und dieses Vertrauen von Josef, das beeindruckt mich, muss ich sagen. Er vertraut darauf, dass Gott den Überblick hat über sein Leben, aber auch über das Leben anderer Familien und über das Leben dieser Welt. Gott hat den Überblick. Und Josef stellt sich Gott zur Verfügung. Er sagt, hier bin ich. Ich vertraue dir. Benutze mich, gebrauche mich für diese Sache. Wenn wir heute aus unserer Sicht diese Geschichte uns angucken, dann können wir vielleicht eine Antwort darauf finden, warum das passiert ist, warum diese Geschichte so gelaufen ist. Matthäus ist derjenige, der als einzigster diese Geschichte aufschreibt. Das Matthäus-Evangelium ist eines von 4 Evangelien und nur in diesem Evangelium kommt diese Geschichte vor, von der Flucht, wie Jesus und Josef und Maria geflüchtet sind. Und das lag daran, Matthäus war es so wichtig, dass Juden und Judenchristen sein Buch lesen. Und die Juden, die dieses Buch gelesen haben, die kannten das Alte Testament. Die kannten das Alte Testament sehr gut. Und die Juden, die warteten auf den Messias. Sie warteten auf den Christus, der Retter, den Gesalbten. Und Gott ließ diesen Messias durch verschiedene Propheten ankündigen. Und außerdem hatte das Thema Flucht und Ägypten im Alten Testament immer mal wieder eine besondere Bedeutung. Und jedes Kind damals wusste, Flucht und Ägypten, aha, da war ja was. Und jedes Kind, jeder Jude wusste, da schreibt Gott Heilsgeschichte. Ägypten und die Flucht aus Ägypten und die Flucht vor dem Hunger nach Ägypten von Jakob und Josef hat ganz viel mit der Heilsgeschichte zu tun. Und dadurch, dass Matthäus jetzt diese Geschichte erzählt, stellt er Jesus in diese Heilsgeschichte hinein, in den Kontext hinein. Jesus gehört zu dieser Heilsgeschichte Israels. Und so führt uns diese Geschichte durch die Geschichte Israels hindurch, zu der Geburt von Jesus, die Flucht, aber dann auch zum Kreuz, wo letztendlich die Rettungstat von Jesus passiert ist. Die Heilsgeschichte zieht sich aber noch weiter, bis heute. Denn Jesus, Gott, möchte auch heute noch Menschen heile machen, möchte ihnen Ruhe geben, möchte, dass Menschen ankommen bei ihm. Und ich merke immer wieder in meinem Leben, wie Gott mich fragt, vertraust du mir? Vertraust du, dass ich den Überblick habe? Vertraust du mir in Schwierigkeiten? Gott fragt dich, vertraust du mir? Vertraust du Gott, dass er zur richtigen Zeit zu dir redet? Vertraust du Gott, dass er dir zur richtigen Zeit hilft? Vertraust du Gott, dass er den Überblick hat über dein Leben, aber auch über diese Welt? Vertraust du Gott? Wir sind mal ein paar Minuten still oder eine Minute, kann ja oft auch schon lang sein. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass es Menschen gab, die dir vertraut haben. Und dass wir heute Geschichten über sie lesen dürfen. Und mich fordert diese Geschichte heraus. Und ich möchte diese Frage in den nächsten Wochen, auch ins nächste Jahr hinein, immer wieder bewegen. Ich möchte dir vertrauen, Gott, aber mir fällt es oft so schwer. Bitte stärke du unser Vertrauen. Amen. Wir singen ein Lied zusammen.